Liebe Schwestern und Brüder, ich muss ja viel lesen. Das gehört zum Pastorsein dazu. Aber mich interessiert ja auch vieles. Und ich werde aufmerksam, wenn ich so eine Überschrift lese wie diese. Die katholische Kirche stirbt. Das klingt sehr dramatisch, für mich auch übertrieben. Aber die Zahl der Kirchenaustritte in unserem Land, und nur davon ist die Rede, also unser Land, woanders in der Welt sieht es ja durchaus anders aus. Aber in Deutschland sind letztes Jahr so viele Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten wie noch nie. Und das veranlasste einen Kirchenjuristen dazu zu sagen, die katholische Kirche stirbt vor den Augen der Öffentlichkeit. Und er meint, es würden Leute austreten, jetzt, die an Jesus Christus glauben, aber der Kirche nicht mehr vertrauen. 522.821, das ist schon eine beachtliche Zahl, ne? 522.821 Leute sind letztes Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das allein ist siebenmal so viel. Siebenmal so viel, wie unser Bund Mitglieder hat, ne? Also wenn die jetzt aber doch alle an Jesus Christus glauben und auf der Suche nach einer neuen kirchlichen Heimat sind. Na gut, das sind so Gedankenspiele. Aber mein Mitleid für die katholische Amtskirche hält sich auch ziemlich in Grenzen, muss ich sagen. Weil, ist kein Geheimnis, ich dieses Konzept von Kirche für fragwürdig halte. Und wenn es dieses Konzept von Kirche ist, das vor unseren Augen stirbt, bin ich nicht so sehr traurig, sage ich ganz ehrlich. Aber bei den Evangelischen sieht es ja auch nicht besser aus. Keine Schadenfreude ist angesagt. Und auch bei uns in unserem Bund werden die Gemeindeglieder immer weniger. Unser Gemeindebund ist im letzten Jahr so sehr geschrumpft, dass ich mich schon erschrocken habe, als ich die Zahlen sah, ne? Bislang dachte ich immer so, irgendwas bei über 80.000 werden wir noch haben. Das ist nicht mehr so. Aber es gibt auch Hoffnung. Es gibt auch Hoffnung. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht nicht für die Kirche in ihrer bisherigen Form. Aber wie gesagt, das muss ja auch nicht. Woanders habe ich was gelesen von einem lutherischen Pastor, der hat eine Dienstreise nach Südafrika gemacht und hat sich die Verhältnisse dort mal angeschaut und hat festgestellt, dass die Verhältnisse dort sehr ärmlich sind und wenig organisiert sei es dort. Aber er sagt, und das ist die zweite Überschrift, die mir ins Auge gefallen ist, er sagt, es gibt lebendige Kirche Jesu Christi ohne all diese Strukturen. Ohne Kirchensteuer zum Beispiel. Heute Morgen im Radio wieder einer gesagt, oh, gut, dass wir die Kirchensteuer haben. Ich weiß es nicht. Ist natürlich bequem. Keine Kirche hat so viel Geld wie die deutsche. Aber so richtig gut scheint es ja auch nicht zu sein. Ne? Es gibt lebendige Kirche Jesu Christi ohne all diese Strukturen. Und was ich lustig fand und wo ich immer noch drüber nachdenke, dieser lutherische Pastor hat sich fotografieren lassen für den Artikel und im Hintergrund steht so eine kleine Kirche und da steht groß drauf Hanover Baptist Church. Ich weiß nicht, in Südafrika muss es ja einen kleinen Ort geben, wahrscheinlich von deutschen Einwanderern, Hanover, und da steht Hanover Baptist Church. Ich denke, warum hat er sich nicht von der lutherischen Kirche fotografieren lassen? Keine Ahnung, fand ich aber nett. Vielleicht so im Rahmen der ökumenischen Verbundenheit. Wir sitzen ja auch alle in einem Boot. Ja, und außerdem, wir als Baptisten hätten das ja wissen müssen, wussten das schon länger, dass man für eine lebendige Kirche keinen Amtsapparat braucht. Und vielleicht ist es für den Glauben sogar besser ohne. Und vielleicht ist es wirklich eine Heidenangst, ne? Wie wir im Deutschen so schön sagen, eine Heidenangst, die manche haben, wenn sie die Amtskirche sterben sehen. Aber zu denken, damit würde die Kirche Jesu sterben, ist doch wohl arg übertrieben. Am Anfang gab es das ja auch alles nicht. Kirchensteuer, Kathedralen, Ämter, Geld. Das gab es am Anfang ja auch alles nicht. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, war die Kirche kraftvoll und glaubensstark, ohne alle Macht und Gewalt dieser Welt. Und zu dieser Kirche kamen Menschen dazu, weil sie eben zum Glauben gekommen waren, weil sie zu Jesus gekommen waren. Und dann gehen wir mal ganz an den Anfang zurück und schauen, wie es da war. Wie sind Menschen zum Glauben gekommen, ganz am Anfang? Dazu lesen wir heute nochmal einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Kapitel 1, die Verse 35 bis 51. Johannes 1, ab Vers 35, lese ich jetzt nach der Zürcher. Am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als Jesus vorübergeht, richtet er seinen Blick auf ihn und sagt: Seht das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn so reden und folgten Jesus. Als Jesus sich umwendet und sie folgen sieht, sagt er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, das heißt Meister, wo ist deine Bleibe? Er sagt zu ihnen: Kommt, und ihr werdet es sehen. Da kamen sie und sahen, wo er wohnt, und sie blieben an jenem Tag bei ihm. Das war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die auf Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und sagt zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas genannt werden. Kephas heißt Fels. Am Tag darauf wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus sagt zu ihm: Folge mir. Philippus war aus Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und sagt zu ihm: Den, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, den haben wir gefunden, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Und Nathanael sagte zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und er sagt von ihm: Seht, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael sagt zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus entgegnete ihm: Bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen, wie du unter dem Feigenbaum warst. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus entgegnete ihm: Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Größeres als das wirst du sehen. Und er sagte zu ihm: Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Menschensohn. Soweit dieser Bibeltext. Meine Frage noch: Wie kommen Menschen zum Glauben? Dazu braucht es jedenfalls keinen Apparat. Keine Amtskirche, keine Macht und kein Geld. Dazu braucht es Menschen, die lebendig glauben. Menschen, die von Jesus so gepackt sind, dass sie nicht anders können, als anderen davon zu erzählen. Und zwar frei von der Leber weg. Einfach so, frisch aus dem Leben. Und mit solchen Leuten handelt Gott. Und einer davon ist Philippus. Er erzählt voller Begeisterung dem Nathanael von Jesus. Und wie macht er das? Er sagt zu ihm: Den, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten, also in der ganzen Bibel, geschrieben haben, den haben wir gefunden. Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Wie, kein Aufschrei? Seid ihr keine Fundis? Das ist ja gut. Mal im Ernst. Theologisch ist das doch ganz falsch. Jesus, der Sohn Josefs, also bitte, das entspricht aber nicht dem kirchlichen Bekenntnis, lieber Philippus. Und schon im Johannesevangelium, gleich am Anfang, wird doch klar gesagt, wer Jesus ist. Nämlich der ewige Gottessohn. Philippus, weißt du das nicht? Geh nochmal schnell zurück auf die Bibelschule, bevor du das nächste Mal wieder einen ansprichst. Ist ja schlimm mit dir. Könnte man sagen. Hätten wir vielleicht gesagt, oder ich. Und dass es ja dann auch klar ist, dass es dann nichts wird mit dem Evangelisieren. Weil wie reagiert Nathanael, Vers 46? Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Okay, also den theologischen Patzer hat der Nathanael anscheinend gar nicht registriert, aber Nathanael ist theologisch gebildet, offensichtlich. Der kennt die Bibel und der weiß, dass Nazareth weder bei Mose noch den Propheten irgendeine Rolle spielt in den Verheißungen der Heiligen Schriften. Nazareth kommt nicht vor. Kein Prophet kommt aus Nazareth und der versprochene Retter, der Messias Gottes, der kommt schon gar nicht aus Nazareth. So viel weiß Nathanael aber. Und Philippus steht ein bisschen dumm da. Aber dann macht Philippus es richtig. Er fängt jetzt eben keine Diskussion an, Bibelstelle gegen Bibelstelle, Auslegung gegen Auslegung. Er fängt jetzt keine Diskussion an, nicht über das Alte Testament und nicht über das Neue Testament und auch nicht über Kirchenlehre, nein. Er teilt einfach seine Erfahrung. Er teilt einfach seine Erfahrung und bietet sie Nathanael an und sagt, komm und sieh. Schau doch selber mal, Nathanael, ich kann es dir auch nicht so genau erklären, aber komm doch und schau selber mal, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und darauf lässt Nathanael sich ein. Und was lernen wir daraus? Dass es nicht schlimm ist, wenn wir theologischen Unsinn erzählen. Wirklich nicht, liebe Schwestern und Brüder. Ist nicht so schlimm. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich reden wir sowieso theologisch viel mehr Unsinn, als uns bewusst ist. Und das sage ich als Theologe. Wir lernen, dass es viel mehr darauf ankommt, dass Gott selber handelt. Und das tut er. Das tut er mit uns. Und das tut er durch uns und manchmal auch trotz uns. Da dürfen wir ganz gelassen sein. Trotz unserer Fehler und Schwächen und Irrtümer handelt Gott durch uns. Wenn wir uns denn von ihm bewegen lassen. Zuerst, dass wir im Alltag von Jesus reden. Also ein Beispiel, das mir eben so in den Sinn kam, war von Marlene, jetzt am Freitag. Ne? Wir sprachen so, du hast erzählt von, kannst du nachher genauer sagen, aber du warst im Gespräch mit jemandem und der kam auf Kirche zu sprechen und der war so anti und sie sagte dann, es gibt aber auch noch was anderes und dass es ja auch um Jesus geht und der andere hat es zumindest gehört. Was er dann daraus macht, ist ja dann seine Sache. Ob er sich dadurch zu irgendwas bewegen lässt, wissen wir nicht. Aber er hat es gehört, dass es was anderes gibt und dass es um Jesus geht. Und ihr habt sicherlich ähnliche Erfahrungen gemacht, hoffe ich. Und manchmal lässt sich ja auch einer bewegen. Und wir staunen, ne? Huch, klappt das tatsächlich? Ja. Nathanael lässt sich bewegen. Von dem, was Philippus sagte, das war wichtig, dass der Philippus was gesagt hat. Aber dann ist es doch Gott, denke ich, der etwas in ihm bewegt. Und er lässt sich darauf ein, Nathanael. Und macht sich auf den Weg zu Jesus. Er, Nathanael, macht sich auf den Weg zu Jesus und will mal selber gucken. Und Gott sei Dank, wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht denken, wenn ich ein theologisches Examen habe, eventuell traue ich mich den Mund aufzumachen oder sowas. Nein, wir müssen nicht perfekt sein. Auch die Gemeinde muss nicht perfekt sein. Wenn wir so den Heiligenschein auf alle verteilt haben, dann können wir evangelisieren. Nein, die Gemeinde muss nicht perfekt perfekt sein. Wir müssen nicht perfekt sein. Gott sei Dank. Gott kann uns gebrauchen, wenn wir uns von ihm bewegen lassen. Das ist die einzige Voraussetzung. Und was wir schief wickeln, liebe Schwestern und Brüder, das zieht Gott gerade. Das nennt sich Vergebung. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dass unsere Fehler uns nicht zum Verhängnis werden. Und für Gott werden sie schon gar nicht zum Verhängnis. Da steht er drüber. Das nennt sich Vergebung. Dafür ist Jesus gekommen. Und wo zuerst sollten wir Vergebung erfahren, wenn nicht da, wo wir für Jesus unterwegs sind? Er biegt gerade, was wir krumm gemacht haben. Wenn es anders wäre, könnten wir ja gleich einpacken. Müssen wir aber nicht. Sollen wir auch nicht. Aber erstmal kommt Nathanael nicht zum Glauben. Er kommt in Zweifel. Das kann aber nichts sein mit diesem Jesus, weil aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Das weiß er. Und Philippus hält das aus. Philippus hält das aus und sagt nur, komm und sieh. Komm und probier es selber aus, was es mit Jesus auf sich hat. Philippus erklärt nicht, versucht nicht Argumente zu finden, zu diskutieren, sondern er hält den Zweifel des Nathanael aus und weist ihn auf Jesus hin. Und auch darum geht es, liebe Schwestern und Brüder, nicht den Zweifel wegzudrücken. Nicht zu sagen, aber das musst du jetzt glauben. Sondern die Zweifel auszuhalten und auf Jesus hinzuweisen. Weil nur einer mit unserem Zweifel umgehen kann, nämlich Jesus. Und da entsteht Glaube, wo wir Fragen und Zweifel zulassen und um Antworten ringen. Und mehr kann Theologie nicht sein, als um Antworten zu ringen. Und es gibt wahrscheinlich in jedem Christenleben Tage, an denen uns der Zweifel packt. Ich sage es etwas dramatisch, so ähnlich wie es mal ein Dichter gesagt hat, wo uns der kalte Hauch des Universums anweht. Sollte das alles gar nicht wahr sein? Ich denke, sowas kennen wir doch, oder? Manchmal streift es uns, und es fühlt sich wirklich so an, wie so ein kalter Wind. Ist das denn wirklich alles wahr? Na dann komm und sieh, so sagt Philippus zu Nathanael. Das ist seine Antwort auf die Zweifel von Nathanael. Diese Worte dringen hinein auch in alle Zweifel und alles, was uns abbringen will. Komm und sieh. Schau auf Jesus, hin zu Jesus. Nur da klärt sich alles. Nathanael kommt und sieht. Aber dann entdeckt er, Jesus sieht. Hat ihn schon gesehen. Und das verändert sein Leben. Jesus sieht damals diesen Nathanael. Und er sieht uns, liebe Schwestern und Brüder. Und er sieht uns in den glücklichen Momenten unseres Lebens. Und er sieht uns auch dann, wenn keiner mehr da ist, der mit uns lacht. Dann sieht Jesus uns immer noch. Er sieht uns, wenn wir Lobpreislieder singen. Und er sieht uns, wenn der Zweifel an uns nagt. Unser nicht perfektes Leben sieht Jesus. Und er wird niemals wegsehen. Und ich stelle mir vor, Jesus steht vor uns. Und er sagt uns diese Worte, die er damals Nathanael sagte. Schon immer sah ich dich. Keinen Moment gibt's in unserem Leben, in dem wir allein sind, weil er uns sieht. Jahreslosung? Ein Gott, der uns sieht. Und da kann Glaube wachsen und Vertrauen aufkeimen, wo uns das im Innersten berührt, dass wir gesehen sind. Wie kommen Menschen zum Glauben? Glaube kann da entstehen, wo wir ehrlich sind und aufhören, Perfektion vorzuspielen. Glaube kann da entstehen, wo wir Zweifel aushalten und sie Gott hinhalten. Und Glaube kann da entstehen, wo wir entdecken, dass die Worte von Jesus für uns gelten. Ich sehe dich. Und diese Kirche, liebe Schwestern und Brüder, wie immer sie aussieht, wie immer sie sich nennt, diese Kirche aus Menschen, die von Jesus gesehen werden und die das wissen und bekennen, diese Kirche stirbt nicht. Niemals. Sie kann sehr klein sein und arm, aber sie wird immer kräftig sein und lebendig, denn Jesus sieht sie und kennt sie und nichts kann sie aus Jesu Händen reißen. Und daran, liebe Schwestern und Brüder, daran wollen wir uns halten.